NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Juni 1911. Der Start des ersten Deutschlandrundflugs.
Der Mensch steht fest auf dem Erdboden.
Angler Info, Delta Echo Kilo Mike Golf, schönen guten Tag.
Die Augen, das Gehör, die Sinne, vor allem auch der Gleichgewichtssinn, ungeeignet für eine dreidimensionale Reise.
Terra Papa, Abflug bereit, Rollholzpiste 1-1.
Der Traum vom Fliegen, Unsinn.
Also Fliegen ist gefährlich, teuer und dumm. Wird viel gesagt, gibt's auch als Aufkleber.
Die meisten träumen ihn nicht und haben ihn nie geträumt. Es gab im Vergleich immer nur wenige Vogelmenschen, die den festen Erdboden verlassen wollten.
Man hat auch das wunderschöne, unabhängige Flugerlebnis, oben zu schweben, über all den Millionen Leuten, die unter einem nun ihrem Alltagstrott nachgehen. Man empfindet das große Glück, von all dem so abgehoben zu sein, dass man sich schon, na, sagen wir mal, auserwählt fühlt.
Elitäre Spinner. Was wollen die da oben?
Es ist auch so, dass viele Leute uns nachsagen, dass wir eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätten.
Damals am 11. Juni 1911 beim Start des ersten Deutschlandfluges, damals galten Piloten tatsächlich noch als völlig verrückte Abenteurer, die in ihren seltsamen, zerbrechlichen Holz- und Stoffkisten ihr Leben riskierten. Was auch stimmte. Aber diese Abenteurer machten Schlagzeilen. Wie bitte, die wollen 1900 Kilometer zurücklegen? In diesen Flugmaschinen? Es waren gerade einmal 8 Jahre vergangen, seit die Gebrüder Wright zum ersten Mal mit einem Motorflugzeug ein wenig durch die Luft gehüpft waren.
Kommandant, schönen Tag, German Air Force 554. We are holding short one for right, we are ready for departure.
German Air Force 554, Liner one for right, right.
1900 Kilometer. In einem Luftwaffen-Airbus oder einer Boeing ist das heute keine Herausforderung.
Der Pilot war früher eigentlich noch so ein bisschen jemand, der etwas mit Abenteuer zu tun hatte. Und Abenteuer ist natürlich für Passagierflüge immer eine gefährliche Sache.
Gut 2 Stunden lang fliegt George. Das ist der Autopilot. Die menschlichen Piloten langweilen sich, nutzen die Zeit für ihre guten Tag, hier spricht ihr Kapitän, Ansagen. Sie steuern die Maschine nur bei Start und Landung selbst. Jeweils 10 Minuten lang eine kleine Abwechslung. Wo bleibt der Traum? Wo das Abenteuer?
Die Konstrukteure versuchen immer mehr das Abenteuer zurückzudrängen. Und da der Mensch der Unsicherheitsfaktor Nummer 1 ist in der Fliegerei, auch den Menschen immer mehr zu ersetzen durch Computer, durch Automatik, sodass heute der Pilot eigentlich immer mehr ein Systembediener wird und immer weniger eigentlich noch derjenige, wie zum Beispiel bei Otto Lilienthal, der eben alles selbst bestimmt hat und wo es ganz alleine auf seine eigenen Fähigkeiten ankam, ob er eben sicher wieder zum Boden kam oder nicht.
Kein Vergleich zu diesen Kisten hier. Hier ist alles anders. 1900 Kilometer. Allein diese unglaubliche Entfernung verspricht Abenteuer pur. Keiner der Piloten ist je so weit geflogen. Deswegen auch das Kopfschütteln der Kritiker.
Das ist doch reiner Größenwahn.
11. Juni 1911, morgens um genau 5.13 Uhr Ortszeit. Flugfeld Johannisthal bei Berlin. Das erste von 25 gemeldeten Flugzeugen rumpelt auf die Graspiste. Der Verein Deutscher Flugtechniker hatte diesen Wettbewerb ausgeschrieben. Die Veranstalter wollen
dem noch jungen Flugwesen in Deutschland Auftrieb verleihen.
Ein Rundkurs über große Teile Deutschlands in 16 Etappen. Und die Gesamtstrecke, diese 1900 Kilometer, sollen in der Zeit vom 11. Juni bis zum 7. Juli bewältigt werden. Wer das als erster schafft, wird ein Vermögen gewinnen. 450.000 Reichsmark. Nicht alle halten den Wettbewerb für verrückt, manche sind begeistert und auch spendenbereit. Fast ein Viertel des Preisgeldes steuert die Berliner Zeitung bei, 100.000 Reichsmark. Deswegen heißt dieser erste Deutschlandflug offiziell
Deutscher Rundflug um den BZ-Preis der Lüfte 1911.
Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied.
450.000 Reichsmark, die wollen bitter verdient sein. Es ist eine harte Prüfung. Für die Maschinen und für die Menschen. Denn tatsächlich fliegen hier die Piloten in ihren zerbrechlichen Kisten bei jedem Wetter, bei blendender Sonne, bei scharfem Fahrtwind, bei Regen. Die Tagesetappen sind etwa immer 200 Kilometer lang. Das reicht satt, um nach der Landung durchgefroren oder völlig durchnässt zu sein. Man muss nur die Augen schließen. Kraft unserer Fantasie sitzen wir in der Rumpler-Taube, etwas gequetscht hinter dem Piloten Hans Vollmüller und seinem sogenannten Franz, also seinem Beobachter. Daher kommt heute noch der Begriff, ich habe mich verfranzt, wenn man sich verirrt hat. Denn dieser Franz ist damals auch für die Navigation zuständig. Wir spüren die nicht immer gleichmäßige Vibration. Ein immerhin 70 PS starker Motor treibt den Propeller an. Ich schaue mich um und stelle fest, dieses filigrane Flugzeug heißt nicht zu Unrecht Taube. Es sieht genauso aus wie eine Taube. Von Berlin aus fliegen wir zunächst auf westlichem Kurs Richtung Magdeburg. Dann führt der Strich auf der Karte in den Norden. Schwerin, Hamburg, Kiel.
Und auf den Landeplätzen überall dasselbe Bild. Tausende Menschen empfangen jubelnd die Lufthelden. Manche mit staunenden Augen. Sie sehen zum ersten Mal in ihrem Leben ein Flugzeug. Und die Dinger wirken zum Teil abenteuerlich. Die Flugpioniere von damals, wie Heinrich Oehlerich, haben die Experimentierphase noch nicht abgeschlossen.
Die ersten Versuche waren natürlich nur Grasspitzenhüpferei. Es wurde immer wieder gebastelt und rumgebaut, bis ich endlich die Maschine so weit hatte, dass ich mit einem längeren Flug rechnen konnte.
Dieser Mann erzielt damals Höhenrekorde mit Kisten, die am Boden alles andere als flugtauglich wirken. Eher so, als würden sie bei der ersten Windböe in 1000 Teile zerbrechen.
Es gab weder Zeichnungen noch irgendwas. Wir mussten alles nach unseren eigenen Ermessen. Wir sagten nach Schnauze bauen. Eine gute Bekannte musste mit der Maschine die Stoffe dazu zusammennähen. Ein Tischler musste herangeholt werden, der also wenigstens Tischereiahnungen hatten. Wir selbst mussten natürlich auch unsere eigenen Rippenhobel schnitzen. Wir mussten schweißen können, wir mussten löten können.
Der Rundkurs dieser Bastler deckt fast alle deutschen Länder ab. Nach Kiel geht es in einem Südbogen über Hannover ins Rheinland, nach Köln, anschließend ins Westfälische, nach Dortmund und dann wieder östlich über Halberstadt und Dessau zurück nach Berlin. Und am Ende sprechen manche von einem Wunder. Trotz der harten Bedingungen und zahlreicher Notlandungen gibt es keinen einzigen folgenschweren Unfall.
Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied.
Niemand schafft damals die gesamte Strecke. Nicht einmal der erstplatzierte Benno König. Unsere Rumpler-Taube belegt am Ende Platz 2. Wir haben 1838 Kilometer geschafft. Ein Riesenerfolg.
Nun wollen wir das Deutschlandlied anstimmen.
Luftfahrthistoriker werden später sagen, mit diesem Wettbewerb, mit diesem ersten Deutschlandflug vor genau 100 Jahren, wurde die deutsche Fliegerei aus der Taufe gehoben.
Deutschland, Deutschland, über alles.
Und dieser Wettbewerb sollte eine Tradition begründen. Obwohl es 14 Jahre bis zum nächsten Deutschlandflug 1925 dauern würde.
Meine Herren, trinken wir auf von Richthofen und seinen letzten Abschuss.
Denn dazwischen drängte sich ein Ereignis, das auch der Fliegerei die friedliche Unschuld nahm. Der Weltkrieg.
Wenn wir im Zeitalter der Kreuzzüge wären, dann wären das die Ritter, die für die Werte des Abendlandes
nicht reiten, sondern fliegen.
Fliegerei war keine Sache für liebenswerte Spinner mehr. Sie war nun so etwas wie das Rittertum. Edelleute konnten sich schmücken, dazuzugehören. Und Männer wie Manfred von Richthofen, Männer mit hoher Abschussquote, wurden von der Propaganda als Helden bejubelt. Da diese fliegenden Kisten kriegswichtig waren, gab es nun ausreichend staatliches Geld für deren Weiterentwicklung. Schon bald konnten die Piloten, wie der Pionier Wolfgang Gronau, von weiteren Zielen träumen, als 1900 Kilometer zu überwinden.
Als ich am Ende des Ersten Krieges an Flanderns Küste saß, da sagte ich mir mit einem Kameraden, wenn der Krieg zu Ende ist, dann muss ich doch eigentlich die Möglichkeit finden, einmal nach Amerika zu fliegen.
Das blieb zunächst ein Traum, denn nach dem verlorenen Krieg war es zunächst vorbei mit der deutschen Fliegerei. Die Sieger hatten verständlicherweise genug von abhebenden Deutschen.
Brakes on, contact.
Und dann das Jahr 1925. Nach der langen Motorflugabstinenz endlich die Fortsetzung der Tradition. Der zweite Deutschlandflug. Diesmal steht nicht Schnelligkeit im Vordergrund, sondern die Zuverlässigkeit der Maschinen. Und noch etwas ist anders. Beim ersten Wettbewerb hatten die Piloten noch als Spinner gegolten. Nun sind es die Helden der Lüfte, die antreten. Jene, die den Krieg überlebt haben und die nun ihre Karriere als Kunstflieger beginnen. In der Fliegerei hat die Ära der großen Piloten und Konstrukteure begonnen. Die Zeit, in der jene Menschen aufsteigen, deren Namen bis heute ein Begriff sind. Gerhard Fieseler etwa.
Als wir dann nach 8, 9 Jahren zunächst mit ganz kleinen Flugzeugen wieder fliegen durften, da hatte ich das Glück, dass 1927 zum ersten Mal in der Schweiz ein internationales Kunstflugmeeting ausgeschrieben wurde. Und dort bin ich dann geflogen und habe dann völlig neue Figuren, die man für unmöglich hielt, vor dem geflogen. Und das war eigentlich der Anfang meiner Kunstfliegerlaufbahn.
Eine Laufbahn, die für den Tiger, das war der Spitzname Fieselers, mit dem Titel Kunstflug-Weltmeister enden wird.
Fieseler steigt im Turn hoch, steil auf über den Fluchtplatz. Auf dem Schwanz stehend fegt der Tiger über Paris, wieder auf Villa Couplet zu. Ich habe das Gefühl, unser Flugzeug ist eine Fackel von einem starken Arm vorwärts getragen.
4 Jahre später, 1938, wieder ein Deutschlandflug. Aber die Verhältnisse haben sich erneut geändert. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten dienen solche Wettbewerbe wie dieser der reinen Propaganda. Es sind gigantische Leistungsshows. Am Start stehen nicht wie zuvor 25 Flugzeuge, sondern 403. Dieser Wettbewerb von 1938 gilt bis heute als die weltweit größte Veranstaltung dieser Art.
Vaterland, Ruhm, Pflicht und Opfer.
Es ist der vorerst letzte Deutschlandflug.
Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlandemeldung. Die gemeldeten feindlichen Kampf- und Jagdverbände mit der Spitze im Raume von Norderney mit Ostkurs.
Der Zweite Weltkrieg. Und wieder tauschen die Piloten den Himmel gegen die Hölle. Und wieder müssen die, die es überlebt haben, nach dem Krieg am Boden bleiben.
Seit langer Zeit am Steuerknüppel sitzt wieder Frau Hanna Reitsch. Und ich glaube, Frau Reitsch, Ihr einziger Wunsch wird sein, dass Sie recht bald sagen können, Startplätze weg.
Ich sitze tief enttäuscht, denn ich darf nicht mal den Motor anlassen, geschweige einen Start machen.
Auch für Star-Pilotinnen gilt damals, erst vom 21. Juni 1951 an dürfen in Deutschland wieder Segel- und Modellflugzeuge starten. Und vom 5. Mai 1955 an die Motorflieger.
Haben Sie nun auch ein Interesse, sich alle solche Maschinen mal anzulegen?
Es ist wohl der Wunsch jedes deutschen Piloten, möglichst schnell wieder zum Fliegen zu kommen.
Der Mike Sierra, Charlie Quilbeck, Hangar, kommen Sie.
5 Kilometer südlich des Platzes, kommend aus Koblenz zur Landung.
Bereits ein Jahr später, im Juni 1956, endlich wieder ein Deutschlandflug. Die Schirmherrschaft übernimmt damals Senator Franz Burda. Er ist ein Förderer der Deutschlandflugidee und er stiftet den
Burda-Preis der Lüfte.
Hier am Flugplatz Bonn-Hangela rollen damals für diesen Wettbewerb insgesamt 87 Flugzeuge auf die Piste. Mit prominenten Fliegern in den Cockpits. Elly Beinhorn zum Beispiel oder Johannes Steinhoff.
Wir haben die 1-1 in Betrieb, Rechtsplatzrunde QNH 1011.
Die 1-1 ist in Betrieb, Rechtsplatzrunde. Danke.
Als Preis sind nicht etwa 450.000 Reichsmark ausgeschrieben, wie in den Anfängen. Für den Gewinner gibt es stattdessen ein kleines Flugzeug, eine Piper L4. Und diese Tradition wird sich in den Jahren danach fortsetzen. Und es gibt ihn noch heute noch, alle 2 Jahre, den Deutschlandflug. Aber die begeisterten, jubelnden Massen an den Landeplätzen, die sind längst Geschichte. Ebenso wie die prominenten Flieger. Der Mensch steht fest auf dem Erdboden. Er 100 Jahre Deutschlandflug. Es wird einen Jubiläumsstart geben. Der ist für den 6. Juli in Hannover geplant. Aber auch dieser ganz besondere Wettbewerb wird nur eine Veranstaltung für Liebhaber sein. Es gibt nur wenige Vogelmenschen, die den festen Erdboden verlassen wollen.
Delta Alpha Victor hat jetzt die Platzrunde verlassen. Tschüss.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an den ersten Deutschlandrundflug, der heute vor 100 Jahren begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.